Die heutige Folge wird dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Und mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
Oh, Casillas! Performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back, and it comes, Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah! Courtois again!
What a save!
Fantastic save!
Jordan Pickford, you beauty!
Hallo und herzlich willkommen zu Keeper Analyse Folge Nummer 84 zum 84. Spieltag der Männer-Bundesliga, den wir hier aus Torhüter-Sicht wie immer analysieren wollen. Und auch herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer des Rasenfunks. Da war ich jetzt eben vor ein, zwei Stündchen dort, habe mit Max Jakob Ost und Till Oppermann, liebe Grüße an der Stelle, einen schönen Rückblick aufgenommen zu dem kompletten 24. Spieltag der Männer-Bundesliga. Hat großen Spaß gemacht. Und ja, vielleicht haben sich ja jetzt doch die ein oder anderen hier rein verirrt und können jetzt nicht nur meiner Stimme lauschen, sondern auch der von Axel. Axel, schön, dass du wieder mal hier bist.
Ja, ich danke für die Einladung und freue mich auch die nächste Stunde plus
Minimum.
X, dass wir uns ein bisschen austauschen im Bereich Torwartspiel, freue ich mich ja.
Ja, das ist sehr gut. Und auch, dass du jetzt wieder hier bist, dass wir darüber reden können, nachdem ja die letzte Woche keine Folge war, müssen wir jetzt hier natürlich das alles mit größter Präzision und analytischem Tiefgang hier analysieren. Das ganze Torhüter-Trikots sind vielleicht auch nochmal ein Thema, vielleicht jetzt sogar direkt beim ersten Torhüter, auf den wir jetzt hier zu sprechen kommen, nämlich Moritz Nikolas, der wieder in seinem gelb-pinken Trikot mit diesem ganz komischen Unter-T-Shirt-Mustern dort gespielt hat, aber es hat ihn nicht
darauf. Das gehört so.
Das gehört so, ja.
Das gehört scheinbar so. Irgendeiner hat es entschieden, dass das so gehört, ne? Mhm. Also, dass dieses.
Chinesisch.
Wenn du richtig guckst, ist es wahrscheinlich sogar ein Trikot. Also, das finde ich komisch, dass es wirklich jeder anhat so gepresst. Also, das gibt's gar nicht. Und es passt so gar nicht. Wir hatten es schon mal irgendwann drüber, aber es wird nicht schöner irgendwie.
Es wird einfach nicht schöner.
In den letzten
schön,
sechs Wochen ist es nicht schöner geworden.
Je länger man drauf guckt, ja, es wird wirklich nicht besser tatsächlich. Aber die Parade wird mit jedem Mal hinschauen besser, die Moritz Nikolas dort gegen Sylvain Widmer in der ersten Halbzeit hatte. Widmer wird als Rechtsverteidiger, Widmer wird auf der rechten Seite im Strafraum freigespielt, ist so Verlängerung 5 Meter Kante. Kommt dann auch ein bisschen unsauber zum Abschluss, aber ich finde trotzdem so diese Parade, die Nikolas dort gezeigt hat, Axel, kann man ja technisch und taktisch recht wenig bemängeln, oder? Ja, im Gegenteil.
Ja, richtig gut, wie er Körperspannung hat und wie er einfach den Bodenkontakt hat oder auch und so, ne, keinen Auftaktschritt gefühlt. Also, ne, und das auch schon richtig einschätzt, gar nicht zu arg draufschiebt, weil sinnlos von Keeper-Sicht rechts kommt auch ein Verteidiger eingesprungen, in Anführungszeichen, sodass er da gar nicht sich hat verleiten lassen, nach vorne draufzuschieben und irgendwie eine 1 gegen 1 so eine Blocksituation oder so zu kreieren. Fand ich schon richtig gut, sehr, sehr sachlich, sehr gute Parade, finde ich, ja.
Also mir hat auch das gut gefallen, dass er sich gar nicht hat ziehen lassen, sondern eigentlich für ihn mit dem Pass eigentlich die ganze Zeit klar war, okay, ich muss jetzt hier gar nicht rausschieben, weil eine 1 gegen 1 Situation kann ich in der kurzen Zeit überhaupt gar nicht kreieren, sondern ich konzentriere mich einzig und allein auf diese Zielverteidigungsaktion. Das war erstmal diese taktische Komponente, die einfach sehr, sehr gut war von ihm. Ein sehr, sehr gutes Raumgefühl, wie ich finde. Und dann sieht man ja eine Sache, die wir in den letzten Wochen recht häufig gesehen haben, nämlich, dass er ein sehr, sehr guter Taucher ist. Kommt dort wirklich sehr, sehr gut in dieses Entlasten rein. Er zieht eigentlich seinen rechten Fuß, also du hast ja vorhin schon angesprochen, hat die ganze Zeit Bodenkontakt. Auch sicherlich eine Basis dieser Parade. Und dann setzt er seinen rechten Fuß in der Aktion selber gar nicht richtig auf, sondern zieht das Bein weg und bringt seine Hüfte damit nochmal schneller zu Boden, als wenn er jetzt versucht, den Fuß irgendwie nach rechts aufzusetzen.
Imagine, was passiert wäre, wenn er einen Auftaktschritt erst gemacht hätte und dann Bodenkontakt gehabt hätte und dann den Fuß weggezogen, also dann viel zu spät. Ja. Ne? Also da merkst du halt schon dieses Tippeln auf der Stelle, diese Spannung, wo du einfach merkst, dass er so viel Spannung hat und dann ist das Resultat natürlich schön und großartig. Ja,
sieht cool aus. Weil er den Ball dann ja auch gar nicht so, also man könnte ja auch denken, okay, der wehrt den Ball jetzt so leicht um den Pfosten rum ab in den Fingerspitzen, aber das war ja nicht der Fall. Also er weicht ihn ja so leicht diagonal nach vorn ab. Also jetzt ja nirgendwohin in irgendeine gefährliche Zone. Leiner klärt den Ball dann auch zur Ecke. Also alles in allem, du hast auch schon diese Körperspannung angesprochen, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen von Nikolas, ja.
Voll, ja. Kann man grundlegend auch sagen, dass er da immer noch ein Stück mehr reinwächst, so Woche für Woche. Und ich glaube auch, dass Gladbach da momentan ein ganz gutes Pflaster für sowas ist. Also ich finde, er ist momentan bei einem Verein, der es ihm relativ einfach macht, weil ja der ganze Verein so ein bisschen im Umbruch ist. Mhm. Ne? Und weil es da jetzt nicht drauf ankommt, wenn er mal patzen sollte oder so, dass es da dann gleich, dass die internationalen Plätze flöten gehen oder irgendwie sowas, die als großes Ziel ausgerufen wurden. Deswegen finde ich das schon, momentan hat er da eine gute Position, finde ich, in dem Verein.
Dann halt nur spannend zu sehen, wie es dann eben weitergeht. Sollte dann Jonas Omlin dann irgendwann mal zurückkommen? Bei Transfermarkt.de steht immer noch da, dass er mit Trainingsrückstand immer noch nicht spielen kann. Aber das ist, glaube ich, auch schon seit über einem Monat oder so. Also fraglich, wie es dort weitergeht.
Okay.
Finde ich auch wirklich ein bisschen komisch. Aber so dieses Standing, gebe ich dir recht, ist mittlerweile deutlich größer geworden. Also jetzt wäre Omlin zur Winterpause irgendwie wieder fit gewesen oder spielfit gewesen. Hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, okay, kann jetzt langsam gewechselt werden, aber Moritz Nikolas wurde jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten sehr, sehr oft einfach so zum Spieler des Spiels gewählt, natürlich von Fans und so weiter, aber zeigt ja auch, dass derzeit einfach so ein gewisses Grundvertrauen einfach drin ist seitens der Fans und natürlich auch dann Verantwortlichen.
Ja, also da ist halt der Punkt, um nie ein Spielführer und so weiter. Gibt es schon den einen oder anderen, der sich sehr weit gestreckt hat und am Ende muss er sich wieder hinten anstellen, wenn der Spielführer dann wieder zurückkommt. Und eigentlich auch verdiente Eins war auch, Omlin hat sich ja in der Zeit, in der er da war, wirklich, wirklich sehr gut zurechtgefunden sofort, ne? Also bei Gladbach.
Genau, und das wird dann wahrscheinlich auch so kommen, dass sobald er dann wieder spielfit sein sollte, dass es dann für Moritz Nikolas, glaube ich, wieder auf die Bank geht. Und das hatte ich auch die letzten Wochen immer mal angesprochen. Kann ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Bundesligist, der jetzt im Sommer vielleicht einen Spieler abgeben muss oder einen Torhüter abgeben muss, da auf jeden Fall mal anklopfen sollte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch bei Jonas Omlin die letzten Jahre immer so gewesen oder die letzte Saison auch schon gewesen, dass er hier und da immer mal wieder verletzt war. Also ich denke nicht, dass der Omlin jetzt nächste Saison auch alle 34 Spieltage durchspielen wird. Das glaube ich jetzt auch nicht. Also,
Ich glaube aber auch, dass Moritz Nikolas das auch richtig einzuschätzen weiß. Ich glaube, wo kommt er her? Zweite Liga Holland oder sogar erste Liga Eredivisie? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, zweite Liga in Holland, ja. Und dann vorher dritte Liga gespielt, ja.
Ja, in Köln, glaube ich, ne? Viktoria Köln oder was es war, ja. Ja, also es ist, wie du schon sagst, spannend zu beobachten, weil er jetzt halt natürlich auch in einem sehr, sehr guten Alter ist, ne? Wo es ihn da hintreibt mit 26, 27, 28, schauen wir mal, aber ich glaube das nicht, dass der die zwei bleibt irgendwie so über kurz oder lang, über einen längeren Zeitraum, sagen wir es mal so.
Ja, das denke ich auch, weil er eben ja jetzt nicht einfach nur dieser klassische, also in diesen klassischen Tugenden einfach sehr gut ausgebildet ist oder ein gutes Raumgefühl hat oder technisch einfach gut ist, sondern ja auch mit Ball am Fuß eigentlich ganz okay ist. Also ich finde, er ist nicht auf so einem Niveau, wie es ein Alex Nübel zum Beispiel ist oder so oder ein Marvin Schwebe, aber das ist ja auch nochmal, glaube ich, eine ganz andere, nochmal ein Regal weiter höher anzusiedeln ist, aber grundsätzlich ein solider Bundesliga-Torhüter, der sicherlich vielen Mannschaften irgendwie gut zu Gesicht stehen könnte, denke ich.
Ja, mit Sicherheit.
Ja. Lass es mal weitermachen zum Spiel zwischen Union und dem BVB. Da standen sich Rönne und wieder einmal Alex Meyer gegenüber. Kobel nach wie vor wieder verletzt, ist ja auch wieder so ein Thema, was wir beide auch schon mehrmals hatten, dass Kobel einfach zu oft für so einen Topkeeper, für eine Top-Mannschaft oder eine Mannschaft, die es zumindest in die Champions League immer schaffen will, ist Kobel eigentlich zu oft irgendwie verletzt, ne? Um zu sagen können, dass man sagen könnte, okay, könnte ich jetzt mit dem locker eine ganze Saison durchspielen, brauchst du eigentlich immer diese Sicherheitsnadel da so.
Voll nicht. Ah, das ist brutal, ne? Und auch so eine entscheidende Phase der Saison jetzt theoretisch. Also man stellt sich vor, Dortmund hätte abgeliefert und wäre jetzt quasi in den entscheidenden Wochen, wo es um den Titelkampf geht, mit einem schwächelnden FC Bayern und Bayer Leverkusen beispielsweise dann. Also dass sie dann mit Leverkusen Head-to-Head gehen würden, dann brauchst du das halt natürlich schon, ein Torhüter von dem Format, ne? Also vom Kobel-Format. Und der dann jetzt wieder nicht dabei. Wäre eine miese Nummer, aber ich denke, wir kommen auch gleich noch drauf zu sprechen. Alex Meyer, Fußballgott, so 2.0.
Ja, sehr gut, ja.
Macht's ordentlich, glaube ich. Und aber eins nach dem anderen. Ich weiß nicht, was für eine Szene, dass du dir zuerst
gekriegt hast. Dann lass uns erstmal mit Frederik Rönno anfangen, der wieder zeigt, dass er jetzt wieder der Frederik Rönno der letzten Saison ist, nachdem er diese Hinrunde für ihn ja auch eher durchwachsen war. Genau wie bei der kompletten Truppe. Aber Rönno zeigt jetzt einfach auch, dass er nach wie vor wirklich ein sehr, sehr guter Schlussmann ist. Und dann würde ich erstmal diese Kopfballsituation nehmen. Adeyemi verlängert den Ball am ersten Pfosten nach einer Ecke. Und dann kommt Nico Schlotterbeck am zweiten Pfosten, der durchgelaufen ist, zum Ball. Und Rönno, könnte man jetzt einfach sagen, läuft einfach auf Verdacht durch. Aber macht er trotzdem sehr, sehr viel richtig, indem er einfach sehr groß bleibt, geht nicht irgendwie zu früh runter oder sonst irgendwas, sondern kriegt den Ball dann, glaube ich, so ein bisschen ins Gesicht. Aber sprich.
Ich glaube, es war so linke Hand, rechte Hand oder so. Keine Ahnung, hat die Hände auf jeden Fall oben. Und man muss schon sagen, dass das, was du anfangs erwähnt hast, wo wir es, glaube ich, auch schon mal drüber hatten, der hat auch nicht so gute Zeiten gehabt schon diese Saison. Und da hat er sich jetzt schon wieder so ein bisschen rausgekämpft, glaube ich. Und dieses Spiel war schon exemplarisch, theoretisch. Ne? Exemplarisch wäre es dann gewesen, wenn sie 3 Punkte geholt hätten. Aber so war das natürlich schon wieder richtig gut, ne? In vielerlei Hinsicht. Ne? Auch Spieleröffnung und so weiter hat so viel gepasst bei dem in dem Spiel. Und ja, da bin ich mit dir, gehe ich mit dir d'accord, ja. Mhm. Auch die Szene war eine Top-Szene. Also natürlich schiebt er theoretisch einfach rüber. Ich sag mal so, das kann einem Torhüter, der einen guten Gleichgewichtssinn und so weiter hat, einfach auch in der niedrigen Liga passieren, mhm. ja, dass er den Ball dann hält, ne, weil er nicht einfach rüber stolpert, sondern tatsächlich kontrolliert rüberläuft. Koordinativ top, aber an sich hat er sich das so verdient, so wie das dann ja. passiert ist, so wie die folgenden Paraden, auf die wir wahrscheinlich gleich zu sprechen kommen, auch dann mehr zu bieten hatten, wie einfach nur im Weg stehen, muss man sagen.
Ja, genau. Also eine Sache noch zu dieser Parade da gegen Schlotterbeck. Ist ja trotzdem so ein Markenzeichen von Renault, dass er trotzdem irgendwie immer versucht, jeden Ball irgendwie zu halten. Kann man natürlich sagen, das verlangt man von einem Berufsfußballer auf dem Niveau. Aber dieses Tempo, was er trotzdem immer hat, im seitlichen Verschieben, also Kreuzschritt plus Schritt setzen und dann irgendwie in die Flugparade gehen oder eben einfach durchlaufen und irgendwie groß bleiben, das zeichnet ja trotzdem aus, dass er da einfach sehr, sehr flink ist, einfach auf der Linie und schnell seine Position anpassen kann. Und da ist das in solchen Momenten natürlich Gold wert, wenn du als Keeper so schnell bist, ne?
Grundlegend die Beinarbeit von dem, ja, ne, ist herausragend. Ne? Also sowohl vom Abdruck, also die Beinarbeit, als auch wenn er relativ schnell in eine 1-gegen-1-Situation kommt, was ja auch nicht immer sehr einfach ist, wirklich gut. Ja, und das zeichnet ihn auch aus, muss man sagen. Ja, dass er, weil er halt, gerade weil er nicht der Größte ist, wahrscheinlich, oder ich weiß, das ist jetzt wieder so ein, das ist wieder so ein komisches Ding jetzt, ne? Weil er so ein bisschen körperlich, soll ich sagen, bubihaft daherkommt, wenn ich es jetzt vergleiche mit anderen Keepern, hat er die Konstitution so ein bisschen nicht von so einem Bundesliga-Torhüter. Das glaube ich, hatte ich aber auch schon mal erwähnt, sondern ich finde, die Konstitution ist eher so ein bisschen von so einem Hochtalentierten, der dann in der A-Jugend irgendwie nicht den Sprung geschafft hat und jetzt halt einfach in der 6. Liga oder in der 5. Liga der Beste ist. So läuft er rum so ein bisschen, ne? Aber 100% gehe ich damit ja mit, dass die Beinarbeit richtig gut ist.
Das ist wahrscheinlich immer nur diese dänische Jugend, die ihn da einfach auszeichnet, dieser ewige Jungbrunnen im Gesicht. Und Renault ist auch ähnlich, ich glaube, wir hatten es auch mal bei Finn Dahmen. Renault ist 1,90 laut Wikipedia. Wirkt wahrscheinlich nicht ganz so groß auf Bildern, wie er dann wahrscheinlich tatsächlich ist. Aber ja, grundsätzlich gebe ich dir recht, dass er da jetzt nicht so hünenhaft daherkommt, wie zum Beispiel Kobel macht oder Kassel ist ja eh nochmal deutlich größer. Neuer ist ja, glaube ich, auch so um die 1,96, 1,93 oder so. Deswegen, ja,
wirklich ein bisschen kleiner. Ja, gerade letztens an dich gedacht, als es um die Konstitution von Torhütern ging, und da habe ich mir auch so die neuen Türsteher so ein bisschen, habe ich mir rechts und links auch ein paar neue mal hingestellt. Wenn ich irgendwo in die Bar gehe und Stress suche, habe ich mir 2 neue rausgesucht. Aber da können wir ja noch nachher drauf zu sprechen.
Gerne jetzt direkt. Oder kommt er gleich vor?
Der kommt auch relativ gleich vor, also lass einfach
laufen. Dann lass einfach laufen und wir gehen mal weiter zu dieser anderen Parade, die, hast du ja vorhin schon angedeutet, Axel, ein bisschen mehr zu bieten hatte. Und zwar zieht Ian Madsen nach innen, oder kappt nach innen ab, schießt damit rechts und Julian Brandt wehrt den Ball noch so leicht oder fällt den Ball noch so leicht ab. Renault war eigentlich schon in seine linke Ecke unterwegs und drückt sich dann, wie ich finde, sehr, sehr gut mit seinem Ball fernen Bein noch ab und kann den Ball ja auch recht deutlich dann parieren. Also nicht nur so ein bisschen leicht weggewischt, sondern hat einfach eine sehr, sehr gute Spannung einfach noch drin gehabt. Ne?
Voll. Richtig gut. Ne? Und das ist auch das, wo es so ein bisschen im Gegensatz steht zu seiner eigentlich, von seinem körperlichen Erscheinungsbild so ein kleines bisschen. Spannung ohne Ende und dass er da halt wirklich noch die Hand hinbekommt, zeugt halt wirklich von hoher Qualität, muss man schon sagen. Steht auch ganz gut. Schon richtig gut. Da kannst du gar nichts dagegen sagen. Aber gut, aufdröseln kannst du die Situation gerne anderweitig, aber am Ende war es einfach ein großes Torwartspiel, weil er einfach auf dem Weg in die andere Ecke ist und man sieht halt ganz genau, wie er dann einfach noch schon das Gewicht auf dem linken Fuß hat und dann trotzdem noch nach rechts wegkommt. Das ist schon richtig gut.
Ja.
Das ist schon toll, ja.
Mir hat eben dieses ballferne Abdrücken dort gefallen. Der Ball hat ja trotzdem alle Möglichkeiten gehabt, so ein richtiger Stinker zu werden. Von Brandt abgefälscht und setzt dann irgendwie vorher nochmal kurz auf. Also das war jetzt wirklich gar kein einfacher Ball für Renault, den dort zu parieren.
Ja, wie gesagt, also er ist ja auch komplett Gewicht voll auf links. Also er ist schon mit voll links und dann kriegt er es trotzdem noch hin, mit dem linken Fuß dann in die Richtung zu gehen. Richtig toll. Richtig gut. Da haben wir mal einen Haken dran, glaube ich. Ja.
Sehr, sehr gute Szene, bin ich voll bei dir. Lass mal auf sein Gegenüber schauen. Alex Meyer, der sehr, sehr gut pariert hat gegen Kevin Volland in der zweiten Hälfte beim Stand von 1-0 noch für Dortmund. Aber ich finde, nachdem quasi aus diesem Gewühl heraus Andras Schäfer den Ball dort gegen Nico Schlotterbeck sich behaupten kann und der Ball dann so auf Hollerbach gespielt wird, der so halb rechts im Strafraum ist, etwa 14, 15 Meter vom Tor, schiebt mir Alex Meyer ein bisschen zu früh vor. Also wenn Hollerbach den Ball dort besser kontrolliert und dann vielleicht mit dem zweiten Kontakt abschließen kann und Marzen den Ball dann nicht von hinten irgendwie wegspitzelt, dann glaube ich, dass es da schwieriger wird für Meyer, den Ball zu halten. Wenngleich natürlich er eine bessere Ausgangslage hat, als der Ball dann irgendwie ins Zentrum gespitzelt wird zu Kevin Volland. Und dann hat er natürlich eine sehr, sehr gute Ausgangslage, Alex Meyer.
Absolut. Und also erstmal kommt er mir auch brutal indisponiert vor in der Szene vorher, wo ich schon so ein bisschen das Gefühl hatte, der hat so ein bisschen die Nerven verloren, weil erstmal Emre Can vorher mit dem Riesen,
ja.
Also bei allem Respekt, nein, einfach nein. Und das passiert bei dem ja auch des Öfteren. Ne? Und,
jetzt hat er dann, ja gar keine Spiel. Also jetzt hat Emre Can da gar keine Spielunterbrechungen mehr, die ihn irgendwie aus dem Konzept bringen. Komisch.
Also das richtig, aber das war die erste Szene und dann die zweite Szene, wie der Ball dann da so durchgesteckt wird, so ein bisschen Slapstick-mäßig. Also ich sag, wenn das alles normal über die Bühne geht, in Bundesliga-Spielsituationen, von 10 Situationen ist es 7-mal ein Tor, weil halt einfach 7-mal vorher im Nichts steht, ja. Finde ich. Ne? Und klar, dadurch, dass er im Nichts steht, ist er in der nächsten Situation halt komplett mitten in der Musik drin, ne? und hält er natürlich auch richtig gut, richtig stark.
Genau.
Ja. Aber bis es erstmal so weit kam, also wie gesagt, da glaube ich, dass es andere Bundesliga-Situationen gibt, mehrere, ne, prozentual, wo es dann einfach klingelt hinten, ja. Weil er halt am Anfang im Nirvana steht.
Genau, also hat er ja trotzdem ja die, es waren ja in Summe irgendwie so 3 Torchancen. Union hat das Ding 2-mal vorher vergeben, ehe dann Volland zum Abschluss kam. Und den ersten beiden stand Alex Meyer überhaupt nicht richtig. Also wenn Hollerbach bei der zweiten Situation, dann nachdem Marzen das erste Mal den Ball weggespitzelt hat, dort zum Abschluss kommt, dann ist erstens die komplette rechte Seite von Meyer offen. Es ist natürlich glücklich, dass der Ball dann so irgendwie so zur Vorhand geht, wo dann Meyer dann auch eine sehr, sehr gute Ausgangslage hat, um in den Block reinzuschieben, auch wer dann die Hand trotzdem noch stabil lässt, aller Ehren wert, ne? Tolle Körperspannung, aber vorher taktisch, schwierig. Hat mich so ein bisschen an diese Szene Riemann vor 2 Wochen gegen Bayern erinnert, wo ich hier von Adam und von André ein bisschen zerpflückt wurde, aber du erstmal.
Aber ich finde eigentlich, dass Meyer relativ komplett ist.
Ja,
Dafür, dass er nirgendwo auf dem Schirm war, ne? Also auch taktisch relativ komplett ist. Nicht irgendwie, was soll ich sagen? Von daher würde ich das jetzt auch nicht als passiert ihm öfters mal oder immer mal einfach unterschieben, sondern schon sagen, okay, war jetzt halt mal so und an sich hat er ein gutes Spiel gemacht und an sich vertritt er ja auch Gregor Kobel bestmöglich. Ja. Also, ne? Da hatten wir es, glaube ich, auch irgendwann mal schon mal drüber, als er so die ersten Male in Erscheinung getreten ist, dass er es ja wirklich herausragend macht, auch in der Champions League, also letzte Saison, mit Ball am Fuß und so weiter und so weiter. Das ist schon richtig gut. Finde ich sogar Ball am Fuß nicht mutiger, aber interessanter als Kobel, weil Kobel ist mir da so ein bisschen,
absolut.
Nicht so der Spieleröffner irgendwie.
Absolut, ja. Also da sehe ich Meyer tatsächlich auch besser als Gregor Kobel, weil er, also bei Kobel habe ich manchmal das Problem, dass er sich ein bisschen zu weit nach vorn immer ziehen lässt, wenn er jetzt seine eigene Mannschaft im Ballbesitz ist und dadurch hat Kobel nicht so oft einfach die Zeit, die Meyer hat, weil Meyer ein bisschen tiefer steht im eigenen Ballbesitz und dadurch halt der Weg zum Stürmer einfach 2-3 Sekunden länger ist, bis der jetzt anläuft und der Stürmer überlegt sich das wahrscheinlich dann im Laufe des Spiels 2-mal, ob er jetzt diesen Weg nochmal hinläuft zum Torhüter, der auch wirklich ganz gut kicken kann und der traut sich halt auch trotzdem, flach durchs Zentrum zu eröffnen. Das sehe ich ein riesen Asset bei Meyer. Und wie du schon sagst, er ist ein sehr, sehr kompletter Torhüter. Wenn du jetzt mit anderen Aufstiegstorhütern oder Torhütern aus der 2. Liga vergleichst, so Kevin Müller oder so, da ist doch mal ein Unterschied zu sehen, finde ich, im ganzen Torwartspiel. Das ist auch so Thema Athletik, Beweglichkeit und so weiter. Da sehe ich Alex Meyer schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und das finde ich wirklich, also die letzten Transfers so von Dortmund betrachtet, da ist das schon ein ziemlicher underrated Transfer so irgendwie.
Auch einer der besseren Transfers. Traurig. Ja. Also wenn man jetzt schaut, was sie wahrscheinlich da für Geld bezahlt haben, was sie für irgendwelche anderen Leute am Anfang dieser Saison für Geld bezahlt haben, ne, ist es, glaube ich, schon für Dortmunder traurig. Auch wenn es natürlich schön ist, dass es mit dem Alex Meyer dann so geklappt hat, ne, dass er so eingeschlagen ist, in Anführungszeichen, seine Sache so gut macht. Das ist ja wirklich richtig gut.
Mhm. Mal sehen, wie lange er jetzt noch weiterspielen wird, wie lange Gregor Kobel noch ausfallen wird. Ich fand es auch noch interessant, das erste Spiel war ja da gegen PSV in der Champions League diese Saison. Das, oder jetzt vor kurzem, als dann Gregor Kobel kurzfristig dann nach der Erwärmung, glaube ich, da auf die Bank gehen musste, weil er da verletzt war. Und dann wurde er auf Amazon Prime übertragen. Und Matthias Sammer ist ja dort Experte irgendwie bei Prime. Und der hat es auch so ein bisschen.
Der rafft halt auch kein Mensch, ja, ja, ne? Also, wieso ist der Experte und Berater? Ja, ja. Und also, ich check's auch nicht. Okay, gut, weiter. Und
dann meinte er halt auch, dass er jetzt auch nicht. Also, er hat das auch so ein bisschen. Weil eben auch seine erste Reaktion dort, er wusste jetzt auch nicht, was jetzt das Problem war oder wo jetzt der Grund dafür lag, dass Kobel nicht spielen konnte. Aber er hat es eben auch eher kritisch gesehen, dass Kobel einen Tick zu oft einfach ausfällt. Und eine ähnliche Kerbe schlägt ja auch meine Argumentation. Wenn du halt ein Top-Torhüter sein willst, neu und zu seinen besten Zeiten oder jetzt auch ein Olli Baumann oder so oder in der Premier League oder so, kannst du auch Ederson, Alisson nehmen. Courtois auch, die sind einfach nicht so oft verletzt. Gut. Gegen Courtois und Alisson spricht es natürlich, dass sie jetzt aktuell beide verletzt sind. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, voll. Ja gut, auch bei dem Pensum, was sie an Spielen halt auch theoretisch abliefern. Ne? Ich meine, klar, die haben dort auch diese Regelung, dass die Pokalspiele meistens in Anführungszeichen der Nummer 2 gehören. Mhm. Also schön, wenn man solche Nummer 2 hat, wie in der Premier League. Ja, Man City oder auch jetzt Liverpool, was man auch sieht, die ist ja richtig... Ja. gut erwischt haben, ne? Also der ist ja die Nummer 2 von Liverpool, also wirklich, da kann ja passieren, was will momentan.
Ja.
Ist der auf der Höhe, ne? Das passt so ein bisschen in das ganze Ding, dass die einen gefühlten Altersdurchschnitt von 19 Jahren teilweise haben, gefühlt, ne? Wenn die irgendwie ein Pflichtspiel haben, das ist schon verrückt. Und da passt Kelleher, der das auch schon ein bisschen länger jetzt auch macht und sich da sehr gepflegt hinten anstellt und immer wieder seine Spiele bekommt, sehr ordentlich, glaube ich, ne?
Das stimmt. Da gebe ich dir recht, aber es ist ja dieser Trend, vielleicht abschließend dazu nur, dass eben bei diesen Top-Mannschaften man mittlerweile bei diesem von dir eben angesprochenen Pensum, dass da einfach nicht nur ausreicht, eine gute Nummer 1 zu haben, sondern man wirklich zwei Tore haben muss, die auf mindestens gleichwertigem Niveau sind. Einer natürlich immer besser als der andere, sollte klar sein, aber das ist schon
wichtig. Deutschland aber auch, Leverkusen ja, genau, ja. Und Red Bull haben das ja ähnlich schon gemacht. Also ich glaube, der Einzige, der da keinen Bock drauf hat, der es nicht mit sich machen lässt, der sitzt beim FC Bayern. So, der macht das nicht. Glaube nicht. Also ich glaube, die spielen gegen die Paulaner Gedächtniself und auch da wird Manuel Neuer sagen, er will spielen. Aber so Lukas Radetzky, Alonso hat es ja, glaube ich, auch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ne? Im Pokalspiel war es, glaube ich, nee, oder warte. In der Liga hat er seinen zweiten Keeper rangelassen.
Genau.
Weil danach das Pokalspiel anstand gegen Stuttgart. Und er einfach gesagt hat, hey, der muss für das Pokalspiel, muss der voll auf der Höhe sein. Das war... Da habe ich dann wirklich schon gesagt, oh, wow, das ist ein Move auf jeden Fall. Da merkst du doch, dass sehr viel stimmt, wenn du einfach sowas machen kannst mit dem Lukas Radetzky, ne?
Ja.
Ohne dass da groß was hochkocht.
Und wir hatten es ja auch schon öfter angesprochen, dass bei Radetzky sieht man einfach, dass ihm das sicherlich gut tut, dass er jetzt nicht jede Woche zweimal spielen muss, sondern halt sich trotzdem diese Pausen nehmen kann. Dass ihm das trotzdem einfach gut tut, da mental auch auf der Höhe zu sein, dass da diese kleinen Patzer nicht immer so oft vorkommen wie in der Vergangenheit.
Ja.
Wir machen mal weiter mit dem nächsten Spiel oder den nächsten Szenen, die wir uns rausgesucht haben, nämlich Heidenheim gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel mit dem Maulwurf, haben Sie sicherlich alle mitbekommen, das Tor zum 0:1 müssen wir, glaube ich, Kevin Müller da jetzt nicht irgendwie unterjubeln, weil Ball verspringt halt. Bekannte Nebenstory dazu, der Platzwart von Heidenheim, der altgediegene natürlich, musste vor der Saison gehen aus Heidenheim. Natürlich auch so eine kleine Randnotiz und das hat Eintracht Frankfurt dann in seinen Social-Media-Kanälen oder auf seinen Social-Media-Kanälen immer geteilt, vor der Saison oder im Sommer. Hat sich wirklich ein kleiner Maulwurf in der Geschäftsstelle von Eintracht Frankfurt verirrt und den hat man dann ausgesetzt und dann natürlich dieses Video jetzt ausgegraben und hat sich bedankt, dass es der Maulwurf bis nach Heidenheim geschafft hat. Stimmst du mir dazu, dass man da jetzt Kevin Müller nicht so groß in die Pflicht nehmen muss bei diesem 0:1?
Auf jeden Fall stimme ich dir nicht zu. Also, ey, ich habe dir vorhin in WhatsApp einen Bildschirm auch so geschickt. Wieso muss man das Ding einfach schon mit Vorsatz, der hat ja schon ausgeholt, als der Ball zurückgespielt wird. Wieso muss der den vorholzen? Die spielen 5 gegen 2. 5 gegen 2 mit einer ansatzweise normalen Vororientierung, legt er sich den Ball nach rechts oder nach links, beziehungsweise wartet erstmal auf den Ball, bis er kommt. Ne? Aber klar, jeder hat seine Spielphilosophie, vielleicht sagt Frank Schmidt auch, niemals, selbst wenn vier Leute in der Viererkette frei sind, du holst in so einer Situation das Ding bitte trotzdem, ja. Aber den Ball, den legt er sich nach rechts oder nach links, dann kann sich ein IV aus dem Deckungsschatten raus, es war ja nur ein zentraler Stürmer in der Mitte, oder er spielt ihn auf AV, oder die beiden schieben breit und er spielt ihn auf 6, also er kann 1000 Sachen theoretisch machen, dass er den natürlich klopft, wie einst Oliver Kahn 2003 so.
Jetzt lass mal Olli hier aus dem Spiel.
Ja, oder halt irgend so einer, das fand ich schon relativ schwach. Also da muss ich sagen, habe ich am Wochenende ein 6-Liga-Spiel gesehen, da haben beide Torhüter, beiden wäre nicht sowas durch den Kopf gegangen, dass sie so einen Ball eben einfach holzen. Auch wenn der Vergleich jetzt komisch ist, aber...
Aber war der Rasen dort besser? Habt ihr auf Kunstrasen gespielt?
Nein, wir haben auf dem Rasen gespielt.
Ah, okay, na gut.
Der Ding wird nicht rausgeworfen, das heißt also, es ist schon immer der gleiche. Wir hatten auch einen Maulwurf, aber dann haben wir nicht auf dem Rasen trainiert, dann haben wir auf dem Kunstrasen trainiert letztens tatsächlich. Mhm. Ne? Und der Maulwurf war einfach irgendwann verschwunden. Also tatsächlich. Aber das war also nicht der, das war der Frankfurter vielleicht, der gerade auf dem Weg war von Frankfurt runter zu uns nach Heidenheim. Es kommt zeitlich hin, hat dann noch 4 Wochen länger gebraucht und jetzt ist er in Heidenheim aufgeschlagen. Ja. Aber das fand ich halt schon schwach. Und das dann, da jetzt nur den Keeper zu loben und zu sagen, hey, der hat aber so geile Aktionen gehabt und so. Aber sowas finde ich dann halt wieder traurig und schade, dass sowas dann halt nicht klappt. Ne? Auch wenn sowas natürlich niemals passieren darf und in dem Moment, wo der Ball halt springt, nämlich in den Schutz. Ja. Aber dass er überhaupt auf die Idee kommt, den Ball da zu schlagen, das finde ich irgendwie lame.
Ja, zumal es ja auch, es war ja eigentlich ein Abstoß von Kevin Trapp, der dann lang kam. Den hat Heidenheim ja eigentlich kontrolliert und spielt dann in diesem Rückpass. Also es war jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie aus der Hektik heraus Kevin Müller an den Ball kam oder der Ball zu Kevin Müller gespielt wurde, sondern schon rausgetroschen worden ist. Mein Gedanke war dann irgendwie immer noch, kann er den, wenn er den direkt schlagen will, dann nicht auch mit der Innenseite spielen, eher schieben. Aber vielleicht springt der Ball dann auch drüber. Ja. Das ist dann halt blöd.
Vergleichbar. Ich meine, klar, schwierig, weil in Zusammenfassung ist es nicht drin. Aber wie das Tor Hoffenheim-Bremen gestern resultiert ist, du weißt wahrscheinlich, was ich sagen möchte. Aber da spielen die fast auf der Grundlinie zu 4 hinten raus gegen 3. Ne? Also mit Torhüter waren es 4. Ja. Ne? Und Baumann war immer wieder mit von der Partie, der war da nicht ausschlaggebend, aber er hat auch gesagt, obwohl der Gegner 3 Meter weg war, hey komm, der zeigt an, spiel mich rechts an, zur Not schlage ich ihn. Und den ersten Ball, den er spielt auf 6, da war auch richtig scharf und richtig eklig. Ne? Also, und die spielen es dann halt eben richtig geil raus. Und Hoffenheim hin oder her, der Dietmar Hopp kann da nichts dafür, dass sie es halt so rausgespielt haben in dem Moment. Ne? Das war schon richtig gut und sowas macht dann halt richtig Bock zu schauen. Das war dann halt auch, wenn Heidenheim natürlich überragend performt dieses Jahr. Dann so eine Situation, wo ich dachte, Alter, komm, spiel doch raus. Aber ja, okay. Nicht, dass ich mir jetzt zu viele Feinde mache hier.
Ich denke, die Heidenheim-Ultras werden sich das alles, werden das sicherlich irgendwo verstehen. Bist du denn auch so kritisch bei diesem zwischenzeitlichen 2-0 durch Nkunku, der den Ball, finde ich, recht scharf dort im kurzen Eck reinsemmelt, aber halt direkt neben dem Fuß von Kevin Müller. Und ich finde halt, also der Schuss war, glaube ich, so 106 km/h oder irgend sowas. Da ist halt schon die Frage.
Du meinst aufs kurze, ja, aufs kurze weil Eck.
Das kurze Eck zieht, ja.
Ja. Das 2-0, nee, also, ja, so, wenn du da jetzt was anderes sagst, dann bin ich verwundert.
Genau, also zwei Sachen. Also ich glaube, einerseits das Problem war, dass Müller sich auch noch einen Tick hat rausziehen lassen. Also stand wirklich diesen halben Schritt, dein Spruch, ne, kann man immer sagen, steh mal ein bisschen tiefer. Aber hier hat es halt wirklich was gebracht. Und dieser kleine Auftaktschritt, den er halt vorhin macht, was wir vorhin bei Moritz Nikolas sehr gelobt haben, dass er die ganze Zeit Bodenkontakt hat, das ist ja bei Kevin Müller nicht der Fall. Und wenn er
diesen, Distanz groß, ne? Also die Distanz ist groß, der muss den, das ist eine normale Fußabwehr, ohne dass er das Bein lang machen muss, sogar, finde ich. Mhm. Ne? Und dann landet er noch auf dem Hinterteil.
Ich glaube aber durch diesen Auftaktsprung dann. Weil dadurch hat er gar keine richtige Balance, nicht diese nötige Körperspannung.
Und die Zone gibt es doch gar nicht her, dass du dich groß irgendwo hindrücken musst dann oder so, glaube ich. Ne? Aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Und ich will jetzt auch meinen künftigen Türsteher-Buddy nicht so sehr kritisieren oder so. Ne? Wer weiß, weil er und Marcel heißt er, glaube ich, Darmstadt.
Schuhn, ja.
Das sind so meine zwei, die ich so callen würde auf jeden Fall. Irgendwo im Pub, irgendwo in England oder so. Also die beiden würde ich mitnehmen. Mhm. Fußabwehr hin oder her. Auch wenn es in dem Moment halt, finde ich schon, ja, leider. Er hat ja auch viele geile Aktionen gehabt in dem Spiel, ne? Und da kann man ja immer wieder dafür auch abfeiern, ne? Da, wo er so diese Dreifachaktion hat gefühlt, ne? Wo er erst nach links so weggeht, dann wird er noch angeschossen und dann greift er den Ball aber auch relativ mutig an, ne?
Genau, zweite Halbzeit dort einmal gegen Ansgar Knauf, einmal mit dem Fuß gehalten, dann schießt Omar Marmoush, nimmt sich den Nachschuss und dann diesen losen Ball holt er dann halt. Ich finde, das sind halt diese, genau die Situationen, in denen Kevin Müller halt gut ist, ne? Sich einfach reinschmeißen, wie so eine Wühlsau einfach durch diesen Fünfer wetzen, jeden Ball, natürlich diesen ersten hält er natürlich auch irgendwie glücklich. Trifft Knauf den ein bisschen höher, dann kannst du auch sagen, warum
aber da geht es ja nicht drum. Da geht es ja nicht drum, ob das jetzt glücklich war oder nicht. Ne? Also diese Situation, genauso wie diese Parade nach dem Eckball. Mhm.
Genau.
Das ist ein Eckball. Ja. Auch das ist halt einfach so Oldschool-Torwart-Shit. Ja. Irgendwie so, ne? Also das ist so Sachen, die erfordern wenig Taktik und die sind halt einfach drin und das macht er einfach gut. Ja, und einfach dieses Furchtlose und dieses Schnelle, dieses Reflexartige auch, was jetzt wenig Technik erfordert und wenig Taktik erfordert. Aber es ist halt geil. Und dann guckst du dir den Typ an da hinten drin mit seinem schwarzen Trikot. Einfach schreit und dann was die Ader an der Seite neben einfach so rauskommt, wo halt jeder normale Mensch einfach sagt, okay, nee, ich bleib einfach weg. Also ich gehe gerne in den 16er rein so, ne? Und das ist halt schon auch was ihn ausmacht. Und typischer so Aufstiegstorwart irgendwie,
ja, genau.
So. Auf der Linie ist so eine Sau, also wie du sagst, so eine Wühlsau im 16er, so der greift alles ab, der greift alles an, was ihm so dazwischen reinkommt. Ne? In dem Moment auch nicht gut ausgesehen, um aufs Tor zurückzukommen, um da einen Haken dran zu machen.
Ja, also ich fand es ganz interessant, was du gesagt hast, ne? Das ist die Distanz von sozusagen, so die Ballposition von seinem Körper ausgesehen, es gar nicht hergegeben hat, dort das Bein rauszustrecken, sondern wahrscheinlich einfach nur so eine Art kleine Blocksituation oder von dieser Bewegung her, einen kleinen Block, einfach nur Fuß rausstellen. Da fällt er halt so komisch nach hinten. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal, dass Kevin Müller so ein bisschen koffrig wirkt, also so ein bisschen zu viel Masse einfach mitbringt. Auch wenn ich ihn gar nicht so krass unbeweglich finde. Also er kann ja trotzdem, finde ich, gut in den großen Block reinschieben, kommt dann auch gut runter, aber so in diesen körpernahen Schüssen, körpernahen Situationen ist das mir manchmal auch zu unbeweglich, unbeholfen. So. Also ich würde jetzt...
Ist
also,
natürlich auch verrückt.
Ich würde jetzt zum Beispiel nicht sehen...
Wie er sich entwickelt hat. Ja, genau. Also das ist schon crazy. Ja. Ne?
Also sorry, eine Sache noch. Ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht sehen, wie der jetzt einen Ball mit einer Entlastungsaktion ähnlich wie Nikolas dort und mit der Hand wegfischt. Weißt du wie?
Ja.
Das sehe ich ihn eher mit Fuß.
Ja, bin ich bei dir. Ja, natürlich. Da bin ich bei dir, ja. Jetzt bin ich parallel gerade auf Transfermarkt.de gegangen und da kriegt man immer so Beispiele angezeigt, welcher Spieler ist dir lieber? Und da wird gerade einfach gecallt zwischen Kevin Müller und Benedikt Gimba.
Das ist auch so random.
Gimba war doch der
hat das Ding reingehauen.
Gimba war doch der den Rückpass gespielt hat.
Die zwei, genau.
Ja, ob die sich was dabei gedacht haben bei Transfermarkt.de. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe nach seinem Gewicht geschaut, weil ich glaube halt schon...
90 springt der locker auf die Waage.
Auf jeden Fall, ne, auf jeden Fall. Auch wenn ich jetzt gar nicht schlecht oder gut oder sonst irgendwie was finden möchte, gar nicht. Aber der ist halt schon richtig massig, auf jeden Fall, für einen Torhüter, schon crazy.
Ja, aber sowas brauchst, also das ist ja genau, wenn du dir die restlichen Spieler von Heidenheim anschaust, ob das jetzt Mainka ist in Gimba, nur mein teuer Kauf, der auch ein gutes Spiel gemacht. Also das sind ja alles körperlich starke Spieler, die einfach gut zu dieser Spielweise passen. Und du hast vorhin gesagt, ne, muss er den Ball da lang kloppen? Ist einfach die Spielweise von Heidenheim, dass man ohne viel Risiko die Bälle langschlägt. Und so einen Torhüter, finde ich, brauchst du halt einfach. Wir hatten es, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen mal mit Ronny Zeiss hier, der jetzt in Wolfsburg ist und der Kevin Müller damals noch zu seiner Cottbuser Zeit trainiert hat. Der meint, das ist halt einfach wirklich so ein Arbeitstier im Training, der halt immer alles gibt und halt so ein geiler Abstiegskampfkeeper einfach ist. Furchtlos, haut sich in jeden Ball rein. Und
so ein bisschen Riemann-mäßig von seiner Mentalität und von seiner Aura, finde ich auch so. Ja. Weiß nicht, also der hat schon was so, das ist schon viel Parallelen, finde ich.
Genau, wobei Riemann dann deutlich schmächtiger wirkt als...
Ja, nee. Ich meine gar nicht seinen Auftritt, also ich meine nicht die Physis, sondern einfach so von der Mentalität und so weiter, glaube ich schon, dass er so da ist.
Ist auch wahrscheinlich recht schnell auf 180, der Kollege. Ähnlich wie Manuel Riemann, der jetzt am Wochenende leider nicht dabei war, weil Riemann die 5. gelbe Karte gesehen hat. Weißt du zufällig, wer der letzte Torhüter war, der nach 5 gelben Karten pausieren musste in der Bundesliga? Hast keine Ahnung.
Du hast wahrscheinlich okay. Du hast gegoogelt.
Nee, ich weiß. Also, okay, warte, dann gebe ich dir drei Auswahlmöglichkeiten, Axel. Ich würde dir einmal geben, Rafael Giekewitz.
Ja, gut, jetzt Moment, jetzt weiß ich natürlich, dass es der schon mal nicht ist.
Okay, dann gebe ich dir drei Auswahlmöglichkeiten. Okay, Rafael Giekewitz.
Ja.
René Adler. Oder Frank Rost.
Das hast du sehr gut geblufft. Wahrscheinlich ist es Frank Rost. Du hast aber diesen langen vorne dran so gemacht. Also alles spricht für Rafa Giekewitz. Alles. Wirklich alles. aber auch Frank Rost. Also René Adler safe nicht, hätte ich gesagt. Wahrscheinlich ist es der. Ich hätte gesagt, es ist Frank Rost. Einfach so.
Rost ist aber schon ein bisschen lang her, ne?
Ja, gut, was soll ich sagen? Man kennt sich. Also ich kenne ihn noch von Ran oder irgendwie sowas. Ne? Also es ist nicht so, dass er mir gar kein Begriff ist. Und ich weiß auch, dass er glaube, also gut, dann ist es wahrscheinlich René Adler.
Ja, es ist.
Weil Giekewitz hast du einfach gesagt, weil er einfach kompletter Kandidat für. Er kommt einfach schon mit Gelb auf den Sportplatz so.
Klar.
Ne? Aber dann war es René Adler.
René Adler 2012, 2013 im HSV damals.
Was war das für ein Verein, HSV?
Ja, ja. Diese tolle Zeit, als damals hier, dass man irgendwie 9-0 irgendwie in München verloren hat, das war so die Zeit. Mit anschließendem Grillfest, falls du dich noch dran erinnerst.
Würstchen.
Ja.
War das Grillfest, Würstchen, dürft, Grillfest das im Stadion oder so?
Ne, dann irgendwie so vor dem Stadion irgendwie haben dann irgendwie so die.
Oder vor dem Stadion, ja, genau.
Das war die Zeit, die glorreiche Zeit, als René Adler beim HSV damals spielte. Ja. Genau, und wie gesagt, bei Bochum war Riemann nicht im Tor, sondern Andreas Luto feierte sein Comeback nach zig Jahren für den VfL Bochum. Glaube ich, über 5000 Tage oder sowas nicht mehr gespielt für Bochum und jetzt rotiert er ausgerechnet gegen RB wieder in die Startelf. Hätte eigentlich gar nicht besser ins Spiel kommen können, ne? Also wenn wir jetzt mal auf diese Szene schauen, direkt in der dritten Minute gegen Xavi Simmons, der dort
links freigespielt wurde. Ich hab's sowas von gefeiert.
Krank, oder?
Wahnsinn. Und auch noch so sauber und so richtig gut, ne? Also da hat ja alles gepasst und du kommst nicht... Geil, einfach. Ja. Hat mir richtig gut gefallen.
Dann direkt das Stadion noch angezündet. Eigentlich bin ich ja kein Fan davon, dass irgendwelche Stadionsprecher irgendwie den Namen des Torhüters schreien, wie in Mainz. Aber in dem Fall.
Warum?
Ja, warum? Weil es teilweise zu, also speziell in Mainz wird es halt zu inflationär irgendwie verwendet.
Ah, okay.
Weil irgendwie Robin Zentner pariert irgendwie den Ball im Abkippen und dann unsere Nummer 27 im Tor, Robin. Ne?
Ja.
So, aber bei Lute, da ging sofort alles gestimmt. So dritte Minute, der holt dort so einen 100%igen raus, einen Big Save. Auch taktisch einfach gut, also er ist auch nicht zu früh rausgegangen, er hat wirklich lang gewartet.
Ja genau, das hat ja auch, du denkst, oh Gott, Alter, was hat der für eine Transformation als Nummer 2 beim FCK irgendwie durchlebt. So,
die alte Gary Ehrmann-Schule, das erkennt man
Gary Ehrmann nicht dann, ne? Also das ist ja, da denkt man so, oh krass, das stimmt ja alles. Ja, aber dann im Laufe des Spiels hat sich das dann so ein bisschen gelegt, leider.
Ja, also
nicht nur um seine Person, sondern um den Hype an sich in Bochum, da was mitzunehmen gegen RB. War dann relativ schnell auch der Ofen aus. Mhm. Ja, auch wenn er auch bei einer Szene nicht gut aussah, bei einem Gegentor. Ich weiß nicht, ob du das, ob du da drauf zu sprechen kommen möchtest. Lass jetzt noch
direkt nochmal drauf zu sprechen kommen, nämlich auf das 2:1 durch Openda, der wieder rum über die linke Seite angreift, wird dort von Haidara, finde ich, gut in Szene gesetzt. Und auch hier, also war ein bisschen vergleichbar mit dieser Szene von, also zumindest von der Position von Nkunku vorhin gegen Heidenheim oder gegen Kevin Müller. Bei Weitem kein so scharfer Schuss, weil auch aus vollem Lauf von Openda. Und Lute hätte ich da auf jeden Fall mindestens 1,5 Schritte weiter hinten gesehen. Und dann geht er halt auch recht früh halt runter, ne?
Runter und hat halt die, selbst wenn er nicht so früh runter wäre und wäre weiter vorne stehen geblieben. Also das sind so zwei Faktoren, das sind diese zwei, die du gerade schon so ein bisschen ansprichst. Einmal das früh runtergehen und einmal das ein Tick zu hoch sein. Bricht ihm da so ein bisschen ins Genick. Ne? Und dass er das wahrscheinlich relativ schnell gemerkt hat, auch wenn man danach hat er sich auch richtig mega aufgeregt, ne? Und dann einfach gemerkt, dass er einen Fehler gemacht hat. An welchen Fehler das er jetzt gerade gedacht hat oder dass er eine Beteiligung damit drin hat, auf jeden Fall. Ne? Der Kommentator ist sehr rigoros gewesen, glaube ich, bei Sportschau oder so. Da patzt er, nicht patzt, aber das Tor geht auf jeden Fall auf seine Kappe. So würde ich es jetzt nicht sehen, unbedingt. Okay. Ne? Aber es war schon, zum Beispiel Peter Gulaschi, ging auf die Kappe von Peter Gulaschi. Da muss man auch nicht weiter drüber reden, theoretisch. Aber da hat er eine große Beteiligung dran, auf jeden Fall. Andreas Luther am zweiten Tor, ja.
Aber würdest du eher sagen, der ursächlich für diesen Fehler war seine Position oder dass er zu früh runtergegangen ist? Weil ich finde eigentlich, dass diese Distanz es eigentlich gar nicht hergibt, schon irgendwie früh zu spekulieren. Weißt du? Weil es sieht ja schon so aus, als würde er denken...
Immer eins nach dem anderen.
Weil es sieht ja so aus, als würde er Luther denken... Fakt, der Ball kommt jetzt auf jeden Fall aufs lange Eck.
Ja. Aber für mich kommt da immer eins nach dem anderen. Also ursächlich war dann die Position in erster Linie. Weil die Position sorgt dafür, dass er dann, wenn er da dann steht, wo er steht, angemessen für sich reagiert. Ne? Und die Position ist immer als erstes. Also das ist so nicht das Henne-Ei-Prinzip, sondern da ist auf jeden Fall als erstes die Position da. Ne? Und dann kommt die Aktion, die er macht. Und da ist halt die Position ausschlaggebend dafür wahrscheinlich. Oder vielleicht, wenn er tiefer gestanden wäre, dann wäre das ihm so gar nicht passiert. Ne? Weil er ganz anders gehandelt hätte und ganz anders reagiert hätte. Nicht so überhastet oder so.
Bisschen mehr Reaktionszeit. Das denke ich auch. Und man hat auch, finde ich, gesehen, ich habe mir das Spiel auch natürlich live angeschaut oder im Real Life angeschaut, dass es schon krasse Unterschiede gibt zwischen dem Manuel Riemann im Spielaufbau und dem Andi Lute im Spielaufbau. Also die langen Bälle, ja. Es gab auch in der zweiten Halbzeit so ein, zwei Abschläge, die er einfach ins Ausgekloppt hat. Also Abschläge aus der Hand. Und auch so die Reichweite, auch so die Reichweite bei Abschlägen und bei Abstößen auch. Da ist Riemann wirklich mal auf einem krass anderen Level. Und das ist ja nun für den VfL Bochum essentiell wichtig, dass man da dieses Tool einfach im Spielaufbau hat. Das ist ja mit das Wichtigste,
voll. Die Langbälle. Ja. Ich glaube, Manuel Riemann ist auch, also hatten wir es ja schon wie oft drüber, dass er auf jeden Fall underrated ist, ein Stück weit auf die Art und Weise, wie er es einfach interpretiert, das Torwartspiel und so. Aber die Spieleröffnung von Andreas Lute sind natürlich schon, du kommst da rein, du kannst sowas lernen, aber dafür brauchst du Spiele. Ich sage, dafür brauchst du Spiele und einen Cheftrainer, der sagt so, du machst es jetzt, ist mir alles egal, du spielst jetzt hinten raus, wir spielen hinten raus. Oder du schlägst immer lang oder, ne? Also du visierst die in die Zone an, wenn du eröffnest und da ist es, finde ich, schon ersichtlich gewesen, arg. Ja, oder beziehungsweise grundlegend sehr ersichtlich, wenn du jetzt einen hinten drin stehen hast, der es einfach nie gewohnt ist, der es theoretisch kann, aber der es einfach nicht gewohnt ist. Und ein Spiel, Trainingsspiel 11 gegen 11, doppelter 16er, keine Ahnung, was für eine Form man sich da jetzt raussuchen kann, 7 gegen 7 oder so, ist halt einfach nicht dasselbe, wie wenn du einen großen Sportplatz vor dir hast. Ja. Ne? Mit der Tiefe nach hinten auch. Also nicht nur die Breite, dass du auf die Viererkette eröffnest, sondern was passiert hinter der Viererkette so. Und da musst du schon Spiele haben dafür, um da so reinzukommen.
Da wirkt das auch irgendwie so ein bisschen so auf mich, dass die Bälle immer so 10, 15 Meter zu weit vorne runterfielen. Also wie du sagst, eben, wir spielen jetzt mal doppelter 16er oder so. Oder von 16er zu 16er, genauso wirkt es auch, dass quasi die Bälle, die Lute geschlagen hat, nicht so lang waren, wie es die Mannschaft vielleicht von Riemann vorher gewohnt war. Sicherlich hat man gesagt, okay, wir haben jetzt, oder sicherlich hat Thomas Letsch da gesagt, okay, wir haben jetzt hier ein anderes Aufbauspiel haben, so in Nuancen. Aber man hat einfach quasi diesen Bochumer Block, der für diese langen Bälle zuständig war, zum Abfangen oder zum Erobern dann, wie auch immer. Der stand immer so 10, 15 Meter zu weit vorn. Also der Ball kam quasi nicht ganz in die letzte Bochumer Linie, wo er dann mit Riemann wahrscheinlich hätte hingehen müssen, sondern flog halt immer irgendwie ein Stück weiter davor, runter, oder Abschläge aus der Hand kamen irgendwie so zu hoch, weil Riemann schlägt natürlich wunderbar Side-Volley und Dropkick schön flach, da kann der Stürmer auch deutlich besser was mit anfangen, als wenn die so gefühlt 10 Meter hoch fliegen und dann eine Bombe runterfallen. Das fand ich schon krass, wie unterschiedlich das hat auch, also auch wenn es natürlich nur lange Bälle sind, und langer Ball ist nicht gleich langer Ball.
Gerade wenn es halt das Spiel einfach erfordert, so, wenn es auch darauf ausgerichtet ist ein Stück weit, also nicht erfordert, aber einfach ausgerichtet ist auf die Spieleröffnung vom Torhüter, ne? Und da gehen wir jetzt mal weg von diesem Tiki-Taka klein hinten raus irgendwie, sondern einfach von dem Ball hinter die erste, hinter die zweite Linie. Entsprechend bin ich da bei dir. Und da sieht man, wie hoch groß die Abhängigkeit ist, ne? Also was so Spieleröffnung und ganze Mannschaftstaktiken auch angeht in der Zwischenzeit von so einem Torhüter.
Absolut. Wollen wir noch mal kurz auf Peter Gulaschi schauen, bei diesem 0:1. Mir war nicht ganz klar, welche Abwehrart oder Fangtechnik, Peter Gulaschi dort anwenden wollte. Es sah so ein bisschen aus wie klassischer Fanggriff, also beide Hände hinter Ball, oder auch so ein Mix aus Korbgriff auf Brusthöhe. Also es war irgendwie so ganz komisch. Also den muss auch, finde ich, ein Zweitliga-Torhüter auf jeden Fall halten. Man ist unsicher, ob der Ball vielleicht geflattert ist. Also ist er, glaube ich, definitiv so, dass die Flugkurve da nicht ganz so geil war für ihn. Aber
ich glaube, wenn du ihn heute fragst, wie er den Ball halten wollte, weiß auch er es nicht. Und das ist, glaube ich, der Clou an der ganzen Sache, dass sowas natürlich auch passieren kann. Schiebe ich das jetzt auf so Spielpraxis oder so bei so einem erfahrenen Torhüter? Eigentlich nicht, ne? Also das ist einfach ein Blackout für den Moment gewesen. Ja, diese Blackouts, die kennen wir unzählig aus noch viel schlimmeren Spielen wie einem normalen Bundesligaspieltag, ne, von irgendwelchen Champions League-Finals oder so, ne? Da ist es wirklich, wie soll ich sagen, er wusste jetzt nicht, Fischfleisch, keine Ahnung, und dann ist er eben so rein, wie er rein ist. Wobei ich auch sagen muss, der kam aus einer ganz kurzen Verletzung nur. Nicht, dass ich jetzt darauf schieben will, weil ich mich gewundert hatte, dass letzte Woche Blaswig gespielt hatte.
Genau, Peter Gulasch war verletzt letzte Woche gegen Bayern oder kurz vorher hat er sich verletzt. Blaswig hat dann vor dem Spiel oder am Spieltag selber noch die Info bekommen, hey, du spielst morgen. War auf jeden Fall okay. Recht kurzfristig, dass Gulasch wieder ausgefallen ist mit der kleineren Geschichte. Ich würde es auf jeden Fall nicht auf die Spielpraxis
schieben. Nee, gar nicht. Sondern es hat mich einfach nur gewundert, warum das Gulasch nicht gespielt hatte. Und eine Woche später steht er wieder drin und die Woche vorher war er auch drin. Also diese klassischen, ich fehle mal ein Spiel Ausfälle, die gibt es ja normalerweise jetzt eher weniger so in der Bundesliga, finde ich. Da gibt es dann irgendwelche Spritzen, die da Abhilfe schaffen oder so, dass sie wieder fit werden. Oder dass sie halt einfach das Spiel, den Schmerz nicht spüren. Aber es hat mich dann schon gewundert, dass der dann on-off und dann wieder on auf einmal, ne? Was jetzt nichts mit dem Fehler zu tun hat, nein. Genau.
Aber trotzdem hat man jetzt ja die Situation in Leipzig, dass man mit beiden Nummer Einsen nicht so richtig zufrieden ist. Also Janis Blaswig hatte auch seine schwächere Phase jetzt so nach dieser Nationalmannschaftsberufung im November, dann immer so ein paar kleine Wackler getrennt gehabt. Letzte Woche gegen Bayern finde ich sehr, sehr gut gehalten in vielen Momenten. Und Gulaschi hatte jetzt auch gegen Augsburg schon auch nicht immer so gut einfach nicht so gut gehalten oder nicht so sicher aufgetreten, wie man es da vielleicht denken könnte. Jetzt auch hier wieder gepatzt. Müssen wir da jetzt ja auch von einem Torwartproblem sprechen am Kotterweg.
Ein Torwartproblem, das daraus resultiert halt einfach, dass sie vielleicht ihre gesteckten Ziele nicht erreichen können. Ne? Champions League war quasi safe. Ich meine, klar, da ist momentan, glaube ich, alles auf einem relativ grünen Bereich, weil Leverkusen wird Meister und ganz heiße Anwärter auf den DFB-Pokal. Gut, Leverkusen ist noch nicht Meister, aber sie sind genauso wenig Meister, wie sie den DFB-Pokal schon gewonnen haben. Ne? Aber das sind sie auf jeden Fall. Und ich glaube ja, das ist so, dass es dann einen internationalen Platz mehr gibt, wenn ich mich nicht irre. Ja,
genau, aber der ist dann sozusagen, der ist dann Platz 7, dann die Conference League. Ne? Also mit Platz 5 bis wieder nur Europa League. Also nur, wenn Leverkusen sozusagen auch die Europa League gewinnt und Meister wird, dann wäre dann sozusagen ein Platz mehr in der Champions League frei.
Ach, Europa League meine ich auch natürlich nicht.
Aber Europa League ist ja nicht der Anspruch von der BSA. Man will ja trotzdem in die Top 4 kommen.
Richtig.
Und da ist ja erstmal Dortmund noch eins weiter vor. Oder ein Punkt vorne.
Und da hast du halt auch Stuttgart die einfach laufen lassen. Ne?
Ja, klar.
Und
7 Punkte Abstand hat Leipzig jetzt auf Platz 3, Stuttgart. Es wird schwierig.
Ja, das ist eine ordentliche. Das ist verrückt, was so passiert. Ne? Auch wie sich Stuttgart entwickelt hat, wie sich Stuttgart mit Nübel entwickelt hat, wo man am Anfang dachte, oh Gott, Nübel, ob der das so tatsächlich halten kann nach ein, zwei guten Spielen. Hat er einmal einen Patzer drin gehabt, glaube ich, hatten wir uns drüber unterhalten. Ja. So, wie recovert der das? Kommt er da wieder raus oder ist er jetzt ein bisschen verunsichert, ganz und gar nicht, da wieder voll im Business drin gewesen dann und so. Ne? Also das ist schon eine geile Entwicklung, die die da machen.
Definitiv, und das hat man ja auch gesehen. Nübel ist jetzt nach 2 Spielen Verletzungspause wieder zurückgekehrt ins Stuttgarter Tor. Und man hat schon gesehen, dass er da deutlich besser im Spielaufbau ist, als es in Fabian Bredlow macht. Ich muss wirklich sagen, dass das ein maßgeblicher Teil davon ist oder einen großen Anteil hat Alexander Nübel auf jeden Fall daran, dass Stuttgart so eine gute Saison spielt, weil er auch wirklich im Spielaufbau ein sehr, sehr gutes, also ähnlich so ein bisschen so wie Riemann, natürlich auf einem anderen Niveau, aber Nübel ist trotzdem hinten mit seinen gechippten Bällen auf die Außenverteidiger und auch vor allem Pässe durchs Zentrum. Ist Nübel halt wirklich ein krasser Baustein im Spielaufbau von Stuttgart, finde ich.
Wie geht's mit dem weiter?
Naja, also ich habe vor ein paar Wochen gab es irgendwie so einen Bericht, dass Stuttgart sich das wohl nicht leisten kann oder leisten will, einen Alex Nübel zu holen. Ja. Auf der anderen Seite denke ich halt, wie viele Angebote von Champions League Clubs oder von mindestens Europa League Clubs, und da hat Stuttgart natürlich einen recht großen Abstand darauf, auf die nicht internationalen Plätze, also wenn wir es bloß mal schauen, in der Tabelle, Stuttgart, wie gesagt, auf Platz 3, der 6. Platz, also Stuttgart hat 50 Punkte und Platz 6 hat 37 Punkte mit Eintracht Frankfurt, die jetzt auch die letzten Wochen nicht immer so die Sterne vom Himmel gespielt haben. Eventuell, die hat Platz 7, Hoffenheim 33 Punkte. So.
Also, ja, und die sind ja auch alles andere als angezündet. Die haben, sagen wir mal, glaube ich, nur 2 Spiele gewonnen.
Ja, genau.
Stuttgart, sage ich, Frankfurt dümpelt vor sich her, vorher 3 Unentschieden oder so, glaube ich, vor dem Spiel jetzt, vor dem Spieltag.
Deswegen, also
von hinten drückt es da nicht.
Genau. Was ich halt sagen will, für Nübel ist dann sicherlich auch die, soll das schon eine Überlegung sein, ey, okay, wie viele Angebote von solchen Top-Clubs, bei denen ich auf jeden Fall gesetzt bin, würde ich denn überhaupt im Sommer bekommen? Und würde ich dann nicht vielleicht sogar besser fahren, wenn ich ein bisschen auf Gehalt verzichte, um ja bei einem Club wie Stuttgart
zu spielen? Ja, aber geht's um was geht's jetzt da? Geht's jetzt da um darum, was jetzt Bayern an Ablöse will, weil er einen Vertrag dort hat? Oder geht's einfach um das Gehaltsgefüge? Ah, sorry, also Gehaltsgefüge, wenn es daran hängt, dann kannst du im Nübel, aber dann kannst du immer einen Zettel umhängen, kannst sagen, okay, Trottel, ne? Also wenn es wirklich daran liegen sollte. Mhm. Ich glaube halt, ich dachte eher, dass es an sowas hängt wie Ablöse oder so.
Ja, Nübel hat noch bis 2025 Vertrag. Und ich weiß gar nicht, ob er dann sofort auch wechseln könnte, aber ich glaube, er könnte dann noch wechseln mit einem Jahr Restlaufzeit. Daran wird es halt hängen, dass Bayern wahrscheinlich auch zu viel haben will, dass du quasi so ein recht großes Gesamtpaket hast, also aus Ablöse plus Boni plus eben das Gehalt, was Nübel halt haben will. Und da haben sich ja trotzdem schon einige Vereine in den letzten Jahren immer wieder verhoben, dass man dann, wenn man sich für das internationale Geschäft qualifiziert hat,
dumme Sachen gemacht hat.
Ja, notwendige Sache, einfach weil man halt irgendwie halt ja einfach Geld ausgeben muss in den Kader. Und wenn man es halt nicht schafft, in dem zweiten und dritten Jahr danach, oder in dem ersten und zweiten Jahr danach, so ist eher richtig, sich wieder zu qualifizieren, vor allem für die Champions League, wo ja das große Geld liegt, weil, sind wir ehrlich, Europa League, Conference League verdienst du einfach keine Kohle. Das meiste Geld liegt einfach in der Champions League. Wenn du die halt nicht erreichst, dann wird es ja einfach schwer, sich dann wieder durch reinzuschieben. Und dadurch haben sich halt auch viele Mannschaften einfach verhoben, indem sie dann andere Spieler verpflichtet haben, mit zu viel Geld ausgestattet oder zu großen Verträgen ausgestattet haben, die dann dafür gesorgt haben, dass man ein komisches Gehaltsgefüge einfach hatte.
Grundlegend extrem traurig, dass da so ein Sebastian Hoeneß noch nicht mal ein Jahr dort, also doch natürlich ein Jahr dort ist, schon länger ein bisschen dann auch am Ende der Saison, aber dass da jetzt schon drüber geredet wird, wann er zum FC Bayern geht oder das, worum. Ich finde es so schlimm, diese Schnelllebigkeit. Es ist ein Verein mal so ein bisschen erfolgreich, in Anführungszeichen. Und schon, das ist jetzt natürlich ein grundlegendes Thema. Hat jetzt, kann man wahrscheinlich auch aufs Torwartspiel runterbrechen, genau so. Ne? Aber es ist halt schon krass, finde ich, dass wir jetzt so, gerade in Stuttgart, das ist jetzt das beste Beispiel, finde ich, ne? Weil es da noch, auch Leverkusen, theoretisch same. Ne? Also da sind, die sind noch nicht Meister und Xabi Alonso ist schon, Xabi Alonso ist keine Ahnung wo schon, ne? Bei welchem Verein. Und alle Spieler, die dort sind, weißt auch ganz genau, dass die dort nicht bleiben werden. Maximal noch für, ich glaube nicht mal, dass die richtig Guten, die werden am Ende der Saison jetzt schon weg sein für einen Haufen Geld, glaube ich. Ne? Und das finde ich voll traurig, diese Schnelllebigkeit. Ne? Und auch so ist es auch in Stuttgart, denke ich jetzt mal, mit ganz vielen.
Ja, wobei, da hat man ja trotzdem mit Führich und Anton zwei Spieler etwas längerfristig gebunden. UNDAF hat man, glaube ich, auch eine recht niedrige Ablöse, die man da zahlen müsste im Falle einer Kaufoption, wenn man die zieht. Ja, und Girassi wird gehen, also von daher mal sehen.
Ja, und dieses Girassi-Ding so, die sind gerade diese Nicht-Europäer, die sind dann so krass dann auf einmal schon in die Premier League unterwegs, so habe ich so das Gefühl, die sind schon in der Premier League, wenn sie 10 Tore in der Bundesliga gemacht haben, dann kann man die schon nicht mehr halten, so denke ich mir manchmal. Das ist immer noch mal anders wie so ein UNDAF oder so.
Naja, ne? Aber ob du jetzt,
vielleicht ein Stück weit.
Klar, aber ob du jetzt, sage ich mal, in der Bundesliga spielst, eine Liga, die jetzt international nicht so viel Relevanz hat, da vielleicht bei einem etwas größeren Team, sage ich mal, Stuttgart ist ja trotzdem, was die Fans angeht, gerade Heimspiele extrem cool, glaube ich. Aber wenn du halt eben dann im Vergleich dazu die Möglichkeit hast, wie einen Kalajdzic oder so zu Wolverhampton zu wechseln, wo du halt deutlich mehr Kohle bekommst, dich gegen mit Mannschaften wie Chelsea oder Man City messen kannst und deutlich mehr Fokus einfach auf deinen Leistungen liegt, kann ich schon nachvollziehen, dass da Spieler sagen, okay, diesen Schritt will ich jetzt
machen. Ja, aber wieso sind, also das ist immer dasselbe Format an Spielern. So, und Maxi Bayer wird niemals nächstes Jahr in der Premier League aufschlagen. Ein UNDAF wird er gut enden. Okay,
sorry.
aber ein Füllkrug letztes Jahr zum Beispiel, weißt du, diese typischen, so dieser Standarddeutsche, was weiß ich was, keine Ahnung. Ne? Das finde ich jetzt wirklich, das ist so erschreckend, dass auch kaum Deutsche so aus der Bundesliga in die Premier League schaffen. Ne? Das finde ich auch ein bisschen komisch, dass da so ein Berater-Game ist einfach oder so, ich weiß es nicht. Aber es gibt, so wie Gerassi oder wie, Boniface zum Beispiel, ne? der war doch auch schon weg. Der war doch auch schon gefühlt bei, keine Ahnung wo, ne, wo da überall gehandelt wurde, nur weil er mal 10 Kisten gemacht hat. Ne, also ich raff das nicht, geht mir nicht so. Aber gut, anderes Thema, ja, ganz anderes
dann,
Thema.
Dann lass uns mal mit dem Thema abschließen, was sehr, sehr schön ist. Denn Finn Dahmen hat es endlich geschafft, sein erstes 0-Spiel in der Bundesliga abzuliefern. Hm. Findest du das gut?
Kennst du diesen Emoji, ja, der so durch, pff, ja, so bläst und dann kommt so Staub von raus? Ja, voll, freu ich mich voll. Endlich, auch wenn er wirklich gerade dieses Raumthema ist, so ein ekliges Thema bei ihm, dieses Entscheidungsthema, ne? Auch noch ein, zwei gute Szenen auf der Linie, glaube ich, gehabt. Jetzt auch in dem Spiel.
In Darmstadt, ja.
Aber endlich hat er mal zu null gespielt. Ja, und ich hoffe auch, dass sie da keine Idee haben und sägen den ab, weil er wirklich so viel Potenzial hat. Also nach dem Jahr jetzt. Mhm. Ich wünsche mir wirklich, dass er dort einfach einen Fuß in der Tür behalten kann bei Augsburg.
Ja, das glaube ich auch. Also die letzten, also wenn es irgendwelche Möglichkeiten gegeben hätte oder Zeitpunkte gegeben hätte, wo er hätte rausgenommen werden können für Kubek, der jetzt ja auch nicht, ja, also wir wissen alle.
Teuerster Transfer oder so von dem FC Augsburg, was war das?
7,5 Millionen damals an Startrennen, gut angelegtes Geld, 2019 war das, glaube ich, dann hätte es den schon gegeben und jetzt die letzten Wochen war Finn Dahmen einfach gut und ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwas groß passieren wird zu den nächsten Jahren. Da hat Augsburg, glaube ich, wissen sie, glaube ich, auch ganz gut, was sie an ihm haben und wo man dann noch weiter feilen kann. Nee. Mhm.
Ja. Oh Gott, wie kriege ich jetzt diese Brücke hin? Von Augsburg zur EM. Wie macht man die Brücke jetzt?
Jetzt bin ich gespannt.
Ist der Europameisterschaft
nee, aber, in Augsburg? Wahrscheinlich aber nicht. In Leipzig und ich sitze hier in Leipzig, deswegen shoot.
Passt es eigentlich so? Genau. Liegt es schon so ein bisschen in der Luft?
Ja, es liegt immer in der Luft, wo Neuer irgendwie hin und wieder strauchelt und Ter Stegen wieder fit ist. Klar, passt immer, hau ruhig raus.
Ja gut, aber das sieht keiner, dass Neuer strauchelt, ne?
Wäre hier schon im Podcast und andere sehen das auch so. Wenn man sich
glaubst so ein paar du? Fans, ja, ich hoffe. Weil ich weiß jetzt die Spiele nicht mehr, ob es jetzt tatsächlich Bochum war oder Leverkusen war.
Beides. In beiden Spielen.
Nein, natürlich, aber ich rede jetzt von ganz vielen Sachen. Ich habe einen Elfmeter im Kopf.
Bochum.
Ich weiß gerade nicht.
Das war Bochum.
Bochum. Alter, der macht einen Auftaktschritt, 3 Meter vors Tor, dann setzt er den Fuß so abartig schlecht und der Elfmeter war so schlecht geschossen und er geht in das Eck und wenn der normalen Abdruck dahin macht, ohne Auftakt, keine Ahnung wohin, wenn er sich einfach nur entscheidet für dieses Eck, dann hält er diesen Elfmeter.
Ja.
So, und das war, und davor war, glaube ich, die Situation mit dem Eckball.
Ja, genau, ja. Wo er dann, also,
war das auch Bochum?
Genau, es war auch gegen Bochum, genau. Wurde auch hier schon zur Genüge in der letzten Folge sozusagen vor 2 Wochen analysiert und besprochen. Also ja, wird viel, also er strauchelt derzeit schon, finde ich. Aber es ist halt, ja, geht halt so ein bisschen unter in dieser ganzen Bayern ist eh gerade Kacke oder hat eine kleine Schwächephase-Diskussion. Deswegen wird da, glaube ich, nicht so viel Wert drauf oder nicht so großer Fokus drauf gelegt. Weil man andere Probleme hat.
Der schwimmt so mit, also der schwimmt so mit, genau, mit diesem ganzen Ding so. Wie es eigentlich auch in der Nationalmannschaft war die letzten Jahre, wenn er gespielt hat. Da ist er auch so mitgeschwommen. Ja. Weißt du, da hätte man ja auch nie auf die Idee kommen müssen, hätte ihm da jetzt die Schuld mit in die Schuhe schieben. Da gab es andere, die einfach plakativer dafür gestanden haben. Mhm. Ne? Aber wir haben uns hier damit beschäftigt, wie jetzt die WM war, wie die EM war, wie alles war, gefühlt so die letzten 2 Jahre oder so, ne? Und das ist halt, weiß nicht, und dann guckst du irgendwie in die Kommentarspalten oder irgendwelche Ed Broski Dingsbums-Bums-Dings, die Sendung auf YouTube. Oder irgendwo war Nico Heimer, der dann auch gesagt hat, so, ja, Neuer ist die Eins und Neuer wird auf jeden Fall spielen. Und ich denke so, klar, was mein Problem ist, Ter Stegen liefert ja nicht so richtig ab.
Er kam jetzt aus einer Rückenverletzung irgendwie wieder zurück, ja.
Aber auch die Wochen, als er die Chance in der Nationalmannschaft bekommen hat und so weiter, war er nie so. Die Spieler haben es oftmals auch nicht hergegeben. Das ist dann oftmals so dieses, dass man auch abhängig von so etwas ist. Ne? Aber trotzdem hat er es einfach nicht geschafft, so irgendwie so an einen Baum zu pinkeln und dann gesagt hat, so, das ist jetzt hier mein Baum und der steht jetzt hier und sowieso mein Hund so, der einfach sagt, so, das ist mein Baum. Und
das Olli Baumer nicht
dabei. Da wird jetzt auch keiner braucht da jetzt drankommen, das ist mein Revier hier und ich bin so eine Maschine und ich habe das so gemacht, das so gut gemacht jetzt und habe mir sowas erarbeitet. Das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Mhm. Ja.
Absolut. Aber auch das wird ein Thema sein, was wir natürlich weiter beobachten werden, Axel. Und spätestens zur EM oder die Woche vor der EM müssen wir da eh nochmal drüber sprechen, wie es dort aussieht. bei den ganzen Teams, bei der Nationalmannschaft. Aber da haben wir zum Glück noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, jetzt in 2 Wochen oder sowas ist der Länderspielpause. Mal sehen, wer dort wann spielen wird im Tor, ob das Ter Stegen sein wird oder ob dann Kevin Trapp oder irgendjemand kommt.
Also ich glaube auch, das ist jetzt in der Zwischenzeit so, wenn jetzt Ter Stegen nicht spielt, dann brauchst du den gar nicht mitnehmen. Und wenn Neuer nicht spielt, dann brauchst du den dreimal nicht mitnehmen. Ja. So, ne, also dann wird da wieder, dann gibt es wieder eine vakante Position in der Hinsicht. Und am Anfang habe ich nur gedacht, so, okay, wenn Neuer nicht spielt, dann wird der auf jeden Fall nicht mitgehen. Aber in der Zwischenzeit denke ich auch, Ter Stegen macht das, glaube ich, ja nicht. Nee. Ich weiß es nicht.
Auch da, wie gesagt, es wird auf jeden Fall nicht langweilig auf der Position. Da kann man Gott sei Dank immer irgendwas zum Reden haben. Aber für heute sind wir erstmal fertig mit Reden. Axel, ich danke dir, dass du mal wieder mit dabei gewesen bist. Hier im
das ja gerne.
Podcast. Ja, großen Spaß gemacht.
Hat Bock gemacht.
Absolut.
Ja.
Ja, und allen Hörerinnen und Hörern, hier geht es wahrscheinlich am Freitag weiter im Keeper-Analyse-Podcast, denn dann habe ich einen sehr, sehr interessanten Gast hier im Keeper-Analyse-Podcast zu Gast. Und das wird, glaube ich, ganz gut. Ich verrate es schon. Ich habe von den Shamrock Rovers, einem irischen Erstligisten, den Leon Pülz hier zu Gast, der sein Life gerade lebt in Dublin und dort erster Keeper ist. Und da quatschen wir so ein bisschen über wahrscheinlich die Champions League, die am Dienstag und Mittwoch sein wird. Und ein bisschen über seine Karriere, ein bisschen über das Torwartspiel in Irland. Wird, glaube ich, ganz gut, hoffe ich. Könnt ihr euch dann auf jeden Fall auch reinziehen, jetzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag irgendwann oder vielleicht sogar Donnerstagabend. Mal sehen. Aber dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens in der nächsten Woche, wenn es wieder normal im Bundesliga-Rhythmus weitergeht, liebe Leute. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Oh, Casillas performs a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop.